Oktopus zum Frühstück. Der streng anekdotische Podcast über Japan und das Leben als Reisebegleitung. Mit Bettina und Andreas Koyama.
Hallo Bettina.
Hallo Andreas.
Und wie war die Sommerpause?
Hat man als Eltern Pause, wenn die Kita zu hat?
Ja, heute schon. Heute haben wir es geschafft, dass wir mal vor 9:30 Feierabend haben und uns deswegen jetzt wieder zusammengesetzt. Wir haben ja jetzt 2 oder 3 Folgen ausgelassen und haben aber so ein bisschen Feedback bekommen, dass wir doch mal bitte gerne weitermachen sollen. Und das machen wir natürlich auch. Ja, es ist halt, wir haben es in der letzten Folge ja durchklingen lassen. Es ist einfach irgendwie gerade nicht einfach, so mental durchzuhalten und gute Miene zum bösen Spiel zu machen bei dem, was irgendwie gerade los ist. Aber wir haben auf jeden Fall noch viele Themen in petto und auch Ideen, was man sonst so machen könnte mit dem Podcast, und bedanken uns auf jeden Fall für das Feedback. Und nach unserem heutigen Thema haben wir dann nochmal eine kleine Ankündigung zu machen diesbezüglich, ne? Genau. Jetzt ist ja nun der 6. August. Und 6. August ist der Tag, an dem die Atombombe auf Hiroshima abgeworfen wurde. Und das war früher für uns eigentlich schon so ein Anliegen, gerade eben bei unseren geliebten Sommerreisen, dass wir das auch ein wenig als, ja, so als Bildung oder auch als, wie würdest du das, eine Völkerverständigung oder...
Wir hatten für uns den Anspruch an diese Reise, dass wir einen Teil zur Völkerverständigung und, so schmalzig es klingt, zum Weltfrieden damit beitragen. Ja. Und wenn man eben an diesem Tag in Hiroshima teilnimmt oder in Hiroshima ist, hat man auch wirklich das Gefühl, ohne da jetzt zu dick aufzutragen, dass man da was bewirken kann, wenn man es Leuten ermöglicht, da hinzufahren.
Ja, ja, so ein bisschen
Friedensarbeit.
Friedensarbeit, ja, tatsächlich. Also ich würde behaupten, von uns beiden habe ich irgendwie mehr mit der Stadt zu tun.
Ja, auf jeden Fall.
Und du dann durch mich auch. Das fällt mir gerade erst ein. Ich hatte das Thema so ein bisschen im Kopf hin und her geschoben. Jetzt fällt mir gerade erst ein, dass es ja noch viel weiter zurückgeht. Und zwar eben, ich umreiße mal kurz die Entwicklung meiner Beziehung zu Hiroshima. Und zwar in dieser Reise, die ich schon öfter erwähnt habe, als ich als Kind zum ersten Mal in Japan war mit meinen Brüdern und meiner Mutter. Das war im Prinzip eine Koyama-Reise entworfen, die wir dann abgereist sind. Und da waren wir eben auch in Hiroshima. Ich war da 10 Jahre alt und wir haben da dieses Friedensmuseum besucht, was es damals schon gab, was es heute noch gibt, aber jetzt stark umgebaut wurde. Das ist eine von meinen Kernerinnerungen in meinem Leben, dass wir da in diesem Museum waren und da gab es eine Ecke mit so Wachsfiguren und Kulisse. Ja, es waren halt eben verbrannte Kinder mit so runterhängender Haut, die halt wie so Zombies die Arme ausstrecken und laufen. Und im Hintergrund war halt eben kaputte Häuser und wie in der Höllenglut, so rot, schwarz, Himmel. Und das habe ich eben als 10-Jähriger gesehen, das hat mich total traumatisiert. Ich weiß, dass ich da in der Nacht nicht schlafen konnte dann auch. Also wir waren in diesem Museum und das habe ich eben alles noch sehr eindrücklich. Wahrscheinlich, weil es wirklich so ein bisschen wie so ein Traumaerlebnis war, habe ich das alles noch sehr klar in Erinnerung, dass wir erst in diesem Museum waren und danach durch die überdachte Einkaufsstraße zurück, die kennen alle, die schon mal mit uns in Hiroshima waren, und dann erstmal ins Game Center rein, so bababababab irgendwie sich beschallen lassen. Und meine Mutter dann auch schon so meinte, ja, das brauchen wir jetzt alle erstmal irgendwie uns so beballern lassen mit hirnloser Gegenwart. Genau, und dann lag ich eben abends im Bett und dann auch irgendwie kamen so Geräusche von draußen. Dann habe ich ja wirklich so, weiß nicht, ob ich geweint habe oder so, aber ich hatte halt wirklich Angst, dass jetzt nochmal die Atombombe explodiert. Also weil ich das halt eben so erschüttert hat. Ja, das war eben so ein frühes Erlebnis. Und ich glaube auch, dass das für immer so ein bisschen mein politisches Wertesystem geprägt hat. Also dieses Wertesystem hat sich natürlich über die Zeit verändert, aber das irgendwie war auf jeden Fall ein prägendes Ereignis oder Erlebnis. Insofern haben diese Leute, die das Museum konzipiert haben, auf jeden Fall gute Arbeit geleistet, würde ich sagen. Dann die nächste Erinnerung, 20 Jahre später oder sowas, wo ich dann eben als Erwachsener in Japan war und zum ersten Mal überhaupt mit meinem Vater zusammen einen Urlaub oder sowas gemacht oder eine Reise unterwegs war. Also hört es ja schon durch, der kommt immer wieder vor in unseren Geschichten, weil er halt einfach auch der Gründer ist von dem Unternehmen, in dem wir arbeiten. Aber die Kindheit, einfach war es nicht, sage ich jetzt einfach mal. Aber das war eben dieser erste Urlaub und wir kamen an, dann waren wir erstmal 3 Tage in Tokio, wie es eben meistens ist, und dann im August weiter nach Hiroshima. Und ich erinnere mich dran, dass wir da ausgestiegen sind, er dann erstmal so meinte, endlich da. Also endlich in Japan, weil für ihn war das auch, dieses Tokio ist für ihn wohl auch schon immer so ein bisschen anstrengend. Hiroshima ist so ein ganz anderer Pulsschlag einfach, was die Geschwindigkeit, die Lautstärke und die Luft und so angeht. Da kann ich mich eben auch gut dran erinnern, wie er so sichtlich erleichtert war, dass er jetzt endlich so ein bisschen raus ist aus Tokio. Ja, und dann, ich habe das eben schnell irgendwie mein Herz geschlossen, diese Stadt. Und ich glaube, ich habe dir danach auch da immer so ein bisschen von vorgeschwärmt dann eben, als ich dann bei dir war. Meinte so, ja, Hiroshima ist toll, weil da gibt's leckeres Essen und dieses... Wir haben da eben auch viel Zeit verbracht, nicht nur in der Stadt, sondern dann auch ein bisschen außerhalb in einem Hotel am Meer, also auf einer Insel. Und diese Inlandsee, das ist total toll einfach. Deswegen hat sich das dann da in dieser Reise schon so ein bisschen herauskristallisiert, dass ich das dann später im Studium auch so ein bisschen als Schwerpunkt für mich auch entdeckt habe. Ne? Also ich habe jetzt nicht direkt irgendwie Friedensstudies studiert oder so, aber das kam auf jeden Fall immer wieder vor. Und ich hatte also wirklich auch... kurzzeitig dran gearbeitet, dass ich da dann auch studiere und so. Das war schon so ein Herzensthema von mir.
Ja, also für mich hat das ja, wie gesagt, erstmal so, ich hatte das nie so richtig auf dem Schirm, aber das erste Mal, dass ich dann Hiroshima besucht habe, war eben auch im Zuge unserer ersten gemeinsam geleiteten oder begleiteten Reise. Als ich da einstieg in diese Sommerreisen, da war es leider schon so, dass wir nicht mehr in diesem Hotel direkt an der Stadt übernachten konnten, weil da war es einfach unmöglich, Zimmer zu bekommen. Das war immer schon
im Sommer, ja, stimmt.
Größeren Anbietern oder Gruppen halt, also mit so internen Absprachen ausgebucht, bevor man es überhaupt übers Online-Reservierungssystem quasi buchen konnte. Ja, deswegen war es für mich jetzt immer erstmal mit Stress verbunden.
Stimmt.
Diese Teilnahme an dieser Zeremonie, also weil wir halt immer außerhalb übernachten müssen und dann diese Zeremonie beginnt sehr früh und die Straßenbahnen sind entsprechend voll und alle wollen natürlich dahin, alle Wege sind voll, alle Verkehrsmittel sind voll. Es ist irgendwie immer erstmal so ein totaler Stress, früh aufstehen, es ist schon mega heiß, obwohl es noch 6 Uhr ist oder so und dann kein richtiges Frühstück, erst ewig dahin gurken und dann direkt in die Masse. Oh, schieben, 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 wo sind wir jetzt? Können wir überhaupt die Straßenbahnhaltestelle sehen? Wo müssen wir raus? Jetzt alle raus, alle raus. Gut, hier wollen eh alle raus.
Aber ne? Wer hat jetzt keine Lust, mit uns mitzufahren?
Ja, aber jetzt jetzt kommt ja der Turning Point.
Nur ehrlich.
Es ist halt erstmal wirklich so mega anstrengend. Und dann ist halt diese Zeremonie, das ist halt im Endeffekt, da gibt's halt Sitzplätze für die geladenen Gäste. Früher konnte man sich selber da auch noch welche aussuchen. Das gibt's schon gar nicht mehr. Das ist nur noch für geladene Gäste und alle anderen können halt drumherum stehen. Und das wird auch auf so Monitore übertragen. Im Endeffekt ist es eine Bühne, wo verschiedene Reden und Ansprachen gehalten werden. Und es gibt Musik von einem Kinderchor zu einer Art Blaskapelle. Man kriegt immer so Heftchen kostenlos, wo auch auf Englisch die ganzen Reden und so abgedruckt sind. Also man kann dem dann schon folgen. Also vorausgesetzt, man kann Englisch. Und das ist natürlich einerseits auch sehr anstrengend, weil man steht da in der brütenden Hitze mit ganz vielen Menschen. Und ja, der Inhalt ist natürlich auch, also schwere Kost, wie man so schön sagt. Aber es ist wirklich extrem ergreifend. Und wenn das dann vorbei ist, dann fällt auch immer so eine Last von einem ab. Also dann ist man so froh irgendwie, dass man das jetzt geschafft hat, dass das auch hinter einem liegt, also was da Schlimmes passiert ist. Und das ist, glaube ich, auch immer so ein bisschen die Idee von diesem Tag. Das wird auch immer wieder betont, halt in diesen ganzen Reden, dass aber Hiroshima jetzt wieder eine ganz lebendige Stadt ist, die wieder vor Leben sprüht. Und das soll dann eben auch gefeiert werden. Und dann herrscht auch wirklich, finde ich, danach immer so eine ganz besondere, ausgelassene Stimmung, wie ich es auch sonst in Japan selten oder vielleicht noch nie erlebt habe. Also so eine Offenheit allen gegenüber,
ja,
gerade auch Ausländern.
Ja, das ist wirklich, ja.
Also man wird aktiv angesprochen, herangewunken. Die Leute wollen mit einem reden.
Ja. Das ist schon beschrieben, dass danach der ganze Tag ist wie in so einem Glanz dann irgendwie, ne, weil man so merkt, wir leben alle, die hier sind, leben noch. Das ist schon echt was Besonderes, ja. Das ist die Zeremonie. Wir geben uns eben immer Mühe, selbst wenn wir nicht in der Stadt übernachten können, dass wir das irgendwie mitkriegen und dass wir dann auch den Rest des Tages in der Stadt verbringen können, weil abends ist ja dann noch dieses sogenannte Laternenfest, wo dann die Laternen aufs Wasser gegeben werden und so.
Also dieser Tag, da reisen halt wirklich Gruppen aus ganz Japan an und auch aus der ganzen Welt. Da kommen dann auch immer die Rechten, die sagen, na ja, wir wollen trotzdem, dass Japan soll sich wieder aufrüsten und ja, wir wollen die Abschaffung des Artikels, dass Japan sich nur verteidigen darf und nicht angreifen darf und so. Was halt auch immer so, also jedes Mal ein so richtig trifft irgendwie, wenn man so denkt, oh Gott, es gibt auch immer noch die Leute, die es trotz dieser schrecklichen Sache nicht kapiert haben, offensichtlich. Und die laufen aber halt dann mit buddhistischen Mönchen und Pfadfindern oder so in einer. Also es ist so ein bisschen auch grotesk, also was da alles zusammenkommt.
Religiöse Vereinigungen, ganz viele auf beiden Seiten.
Genau, ja. Und auch so Pfadfinder sind auch immer da und ja. Da werden dann Rosen verteilt und X-Broschüren und im Museum kann man immer, also gibt es natürlich auch verschiedene Veranstaltungen und da konnte man auch immer Zeitzeugen zuhören. Das haben wir dann auch einmal noch gemacht. Die waren natürlich dann auch, als sie das erlebt haben, selber noch Kinder. Sehr also die jung, Erinnerungen sind natürlich jetzt nicht mehr wie bei jemandem, der damals schon älter gewesen war, aber ja, gibt's das jetzt überhaupt noch? Wie lange gibt's das noch? Das ist halt auch so ein Thema. Man kann sich das inzwischen im Museum Videos angucken, ja. Also von Interviews mit Zeitzeugen, die, obwohl es nur Videos sind, trotzdem sehr bewegend sind.
Ja, ja.
Danach dann aber eben immer, wie du sagst, dieser Glanz, diese Erleichterung irgendwie. Das Leben geht weiter und wir dürfen es auch genießen, trotz allem, und sollen es genießen und das machen wir auch immer ausführlich. Also wir gönnen uns dann immer erstmal ein schönes Frühstück in der Regel in einem Café unserer Wahl. Erstmal einen schönen Kaffee und was zu essen, wieder zu Kräften kommen. Ja, und dann fahren wir meistens ins Badehaus im Anschluss.
Ja, ist das der
Tag? Ja, ja, wo wir aber auch immer erstmal durch die brütende Hitze ewig dann dahin latschen müssen.
Das haben wir immer als Zeit waren gemacht.
Asphaltwüste irgendwie.
Ja.
Wir nehmen kein Taxi, wir gehen lieber eine halbe Stunde zu Fuß, ist auch schon egal. Ja, und das ist dann immer so eine Wohltat. Ach, da fällt dann wirklich nochmal die letzten kleinen Lastbröckchen von den Schultern. Das, also so habe ich es in Erinnerung. Und dann muss man aber da durch die brütende Hitze wieder zur Straßenbahn zurücklatschen.
Ja, wieder klatschnass. Ja, ja.
Aber man kann sich immerhin auf Okonomiyaki freuen dann.
Ja, genau.
Und von diesen speziellen Okonomiyaki-Lokalen haben wir ja auch schon
erzählt,
berichtet,
ne?
Bei den Geheimstars, glaube ich, war das, über das Geheimnis von Hiroshima Okonomiyaki.
Ja, zumindest haben wir da ein spezielles Etablissement gehighlightet. Genau. Ja. Aber diese Okonomiyaki ist eben auch eine, wenn man in Japan sagt Hiroshima, dann ist auf jeden Fall Baseball ist sehr bekannt. Die Carps sind das, glaube ich, die Karpfen. Da ist auch gefühlt ständig was, wenn ich da bin, dann spielen die und dann ist auch wirklich die Stimmung in der Stadt abhängig davon, ob die jetzt gewonnen haben oder nicht. Und Okonomiyaki an zweiter Stelle eigentlich.
Achso, ich wollte eigentlich von diesem Laternenfest erzählen.
Achso,
das habe ich jetzt irgendwie komplett verdattelt. Ich bin jetzt nicht so rausgekommen. Ja. Genau, am Abend gibt es dann immer noch ein Laternenfest. Da kann man seine Wünsche sozusagen für die Welt, für sich selbst, für wen auch immer, meistens sind es natürlich Friedensbotschaften bei diesem Anlass, auf so schönes Papier schreiben und dann kriegt man eben wie so ein Bastelset für diese Laternen. Das ist dann so Papier, wo man draufschreiben kann und dann wird das auf so ein Holzkreuz draufgesetzt und dann wird das dort im Fluss aufs Wasser gesetzt. Also man zündet die Kerze an und dann ist eben der ganze Fluss erfüllt von diesen bunt erleuchteten Laternen. Das ist einfach so eine richtig schöne und auch ergreifende Atmosphäre.
Ja.
Und das machen auch viele Teilnehmer, also muss eben lange anstehen, aber man ist ja wahrscheinlich nur einmal im Leben da, ne? Dann kann man das schon machen.
Ja, das ist sowas, ich habe auch oft versucht, wenn ich dann da ein bisschen Zeit hatte, zu überlegen, warum ich da so eine Verbindung irgendwie spüre zu dieser Stadt. Vielleicht ist es auch einfach ein bisschen übertrieben, aber ich dachte, vielleicht liegt es auch daran, dass das, was früher, also vor 1945 das Zentrum der Stadt war, also das Herz, mit Kinos und Geschäften und dies und das, dass das ja eben dem Erdboden gleich gemacht wurde und jetzt zwar geografisch immer noch das Zentrum wäre, aber eben dieser Friedenspark ist. Und das hat irgendwie so eine komische Symbolkraft. Ich weiß nicht genau, was das symbolisiert für mich, aber das finde ich irgendwie was, da kann man drüber nachdenken.
Ja, weil die Stadt vielleicht um diesen Friedenspark drumherum neu gewachsen ist.
Und das. Ja, da gibt's natürlich, wenn man sich dann beschäftigt, da gibt's ganz viel Licht und Schatten auch, ne, in dieser ganzen Geschichte, dass da früher die sich um diesen Friedenspark dann die Slums sozusagen gebildet haben, also die Leute, die einfach überlebt haben und weiter gerne da wohnen bleiben wollten. Aber für die Neukonzeption der Stadt war das nicht so, denen kam es nicht so gelegen und die haben die dann halt alle vertrieben und dann da schöne, schicke Hochhäuser hingebaut. Aber ja, für mich ein Highlight und tatsächlich auch so ein ja, wenn man manchmal, das hat ja wahrscheinlich fast jeder mit seiner Brotarbeit, dass er manchmal so denkt, ja, was mache ich hier eigentlich? Also ich könnte jetzt auch Arzt sein oder Leuten auf der Straße helfen. Jetzt fahre ich hier irgendwie durch ein fernes Land und zeige den Leuten, wo man gut essen kann. Aber das ist eben so ein Punkt, wo ich mir dann selber immer dachte, ja, das, wie du sagst, man trägt irgendwie so ein Stück zum Weltfrieden bei, indem man das so vermittelt.
Also was ich noch erstaunlich fand, als ich dann das zweite Mal, also an der zweiten Reise teilgenommen habe, also ich war immer nur bei dieser Sommerreise dabei, weil ich auch nur im August konnte. Und dann dachte ich so, okay, jetzt wieder diese Friedenszeremonie, hast du ja jetzt alles schon mal mitgemacht, ist wahrscheinlich nicht mehr so spannend. Es war also fast noch ergreifender als im Jahr davor. Man stumpft da nicht ab, ich habe das Gefühl, man wird eher nur noch, man fühlt sich immer noch mehr dieser Stadt und dem Schicksal sozusagen, was diese Stadt ereilt hat, verbunden. Das fand ich wirklich erstaunlich, weil ich war ja inzwischen jetzt auch schon einige Male dabei. Es wird nicht weniger schlimm oder so, ne? Also klar, dieses Museum und so, wenn man das jetzt einmal, also dieser Neubau ist so wirklich super toll gemacht, finde ich ein ganz tolles Museum jetzt. Davor fand ich es eben auch, wie du meintest, schon so ein bisschen sowas von so Gruselkabinett mit Wachsfiguren. Aber jetzt der moderne Teil finde ich sehr gelungen. Klar, bei manchen Sachen kann man so ein bisschen streiten, wie die Geschichte eben dargestellt wird. Aber also so museumstechnisch finde ich sehr gut gemacht jetzt. Die Verbindung, die man spürt, wird irgendwie nur gestärkt mit jedem
Besuch. Ja, das stimmt.
Und ich fand das jetzt, ich weiß nicht, ob du was dazu sagen kannst. Wie hat sich das denn für dich angefühlt, als du jetzt wegen Corona das erste Mal seit wie vielen Jahren nicht mehr an dieser Zeremonie teilgenommen hast?
Ja, ich war 2009 dort, dann war ich 2011 dort. Und dann 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, nicht mehr.
20 nicht mehr, also 9-mal. Dein 10-jähriges Jubiläum haben
wir dir sozusagen. Und ich fand's super frustrierend. Ich find's auch jetzt wieder super frustrierend irgendwie, weil es ja auch, also, ja, es ist halt irgendwie akuter denn je, so ein bisschen hat man das Gefühl. Man würde da schon gerne gefühlt zumindest seinen Teil dazu beitragen, dass das nicht irgendwie in so ein die Skurrilität verfällt oder nur noch so ein komisches Internes. Weil du merkst auch in Japan, also in Hiroshima, es gibt genau das, was du erzählt hast, diese Offenheit und diese Wärme auch irgendwie. Aber gleichzeitig merkst du halt auch, dass es für viele, die dort halt wohnen und leben, für die ist es so ein bisschen wie, weiß nicht, vergleichst wie bei uns vielleicht so Karneval. Du denkst dir so, ah, jetzt ist das schon wieder irgendwie, jetzt sind schon wieder die Züge voll und sind ja die ganzen Gruppen von ausländischen Schülern oder so. Hoffentlich sind die bald wieder weg. Das merkst du halt schon auch. Also es gibt genauso die es halt nicht mehr sehen und hören können und in ganz Japan, die dieses Thema halt irgendwie nicht mehr hören wollen. Und dagegen anzukämpfen war irgendwie, wie ich eben ja versucht habe zu erklären, schon so ein bisschen Teil meines Selbstverständnisses auch. Und auch zu erfragen oder zu erfahren, wie die Teilnehmerinnen, was die mit so eben Vorannahmen und auch so für Meinung einfach mitbringen, ne? Bei uns in den Reisegruppen ist ja sowieso, also das ist ja auch das Tolle irgendwie, dass du halt, ich komme ja aus einer Bubble von im weitesten Sinne so Freiberufler und Künstler, sage ich jetzt einfach mal, so im kreativen Bereich, da gibt's ja schon so gewisse rote Fäden, die sich halt durchziehen in der Weltanschauung und sowas. Und wenn du halt mit Teilnehmern aus der ganzen Republik, aus ganz verschiedenen Hintergründen zu tun hast, hast du halt ganz andere Ansichten zum Teil. Das ist super interessant, ist auch einfach. Mhm. Und gerade bei so einem Thema, ja, da gibt's viele, die dann schweigen, also dann lieber nichts sagen und so, aber eben auch viele, die halt dann irgendwie ihre Meinung sagen. Und du merkst eben auch immer finde ich, hat man früher viel gemerkt, den Unterschied zwischen Leuten, die im DDR groß geworden sind, die halt dann wieder eine härtere Meinung auch irgendwie hatten, also auch den USA gegenüber und so, ohne da jetzt irgendwie Partei zu ergreifen. Aber es war auf jeden Fall, hat man es gemerkt. Wir hatten andere Schulbücher halt als wir, ne? Mhm. Das fand ich immer spannend. Während des Studiums war es kurzzeitig mein Traum, tatsächlich sowas in die Richtung zu machen. So,
ne? Ja, so Peace Studies ja, als
genau.
Studienrichtung.
Ja, das war halt dann so der Teil, den ich da ausleben konnte, immer auf diesen Reisen. Und gerade eben im Sommer, also wir sind ja nicht nur im Sommer dort, aber im Sommer, dadurch, dass da eben der 6. August ist, ist das natürlich nochmal so potenziert.
Genau, das wollte ich dich nämlich jetzt auch fragen, weil ich kenne ja eben Hiroshima nur um diesen Termin herum. Wie fühlt sich die Stadt an, wenn ihr jetzt im Frühling oder Oktober da seid?
Ja, es ist anders, aber für die Teilnehmer ist es zum Teil gar nicht so anders, weil die meisten schon auch eben die Stadt erstmal vor diesem Hintergrund sehen. Also das ist die Stadt, wo die erste Atombombe abgeworfen wurde. Und deswegen ist das auf jeden Fall immer trotzdem jedes Mal wieder auch bewegend. Weil ich erzähle dann schon auch immer so ein bisschen was dazu und wir gehen dann zu dieser Stelle, was damals das Epizentrum war. Das ist einfach nur so eine Seitenstraße, da steht dann so ein Stein hier, ein paar hundert Meter über der Erde, ist die Bombe explodiert und warum ist die da explodiert und so. Da gebe ich dann so ein bisschen meine Sicht der Dinge wieder. Ja, es ist eigentlich immer ergreifend. Und ich glaube, für die meisten, die zum ersten Mal da waren, ist das auch was sie eben dann mitnehmen.
Also ich finde das halt auch wirklich eine sehr, das ist eine effektive Art von Friedensarbeit. Ich weiß nicht, ob jeder das so empfindet von unseren Teilnehmern, ob jeder das so mitnimmt, aber zum Vergleich, ich hatte damit ja nichts zu tun als Kind. Wir hatten auf dem Gymnasium die Wolke von Gudrun Pausewang, mussten wir lesen als Schullektüre. Das ist ja so, was wäre, wenn jetzt in Deutschland Reaktorunfall oder sowas wäre? Ich weiß gar nicht mehr genau, was passiert. Auf jeden Fall auch atomare Bedrohung for real in Deutschland. Und dann so Jugendliche halt und deren Schicksal, die Familie. Und also wirklich drastisch, also sehr drastisch dargestellt, was Leuten widerfährt. Und ich fand das so fürchterlich, dass ich quasi gezwungen wurde, dieses Buch zu lesen. Es hat mich so richtig traumatisiert, diese Lektüre. Ich war richtig sauer. Also es hat bei mir quasi eher so Gegenteil bewirkt, so nach dem Motto, ich will damit nichts mehr zu tun haben mit diesem Thema. Das hat vielleicht auch mit dem Alter und so weiter zu tun, aber wenn man dann eben wirklich mal irgendwo vor Ort ist und so in Berührung kommt mit dieser Geschichte und das Gefühl hat, ja, wenn jeder sich das quasi klar macht, was das für Konsequenzen hat, sowas, dann ist man da vielleicht auch nicht dafür, dass sowas nochmal passiert. Also das erschien mir irgendwie der bessere Weg, ja. Oder der, ich meine, klar, kann natürlich nicht mal eben jeder dann nach Japan fliegen oder so, aber es aber ist
warum
ja.
Warum eigentlich?
Es ist ja egal. Also man kann ja. Das ja auch an anderen Orten auf andere Weise machen, aber wenn es eben mehr so eine Art Begegnung ist und dass man eben auch so eine Atmosphäre einfach mal so spüren kann, war ich auf jeden Fall erstaunt, was das doch für einen Eindruck macht. Ja. Einfach nur da zu sein und das so mit eigenen Augen zu sehen, dieser Form. Weil es eben so weit weg passiert ist und das dann auch immer so ein bisschen so ist, naja, das war ja so weit weg, so betrifft mich in gewisser Weise vielleicht
und,
nicht.
Und also eben bei uns im Schulbuch, in den westdeutschen Schulbüchern stand halt auch, dass das den Krieg beendet hat. Also weiß ich, das habe ich mir immer gemerkt, da stand wörtlich, die Bombe hat den Krieg beendet. Und dann denke ich mir so, ist das der richtige Weg, das so zu formulieren? Was sagen die Gelehrten zu so einer Formulierung? Ne? Also, und das stand eben bei den, in der DDR stand das sicherlich so nicht in dem.
Ja.
Ich weiß noch, dass wir einmal diese Reise, von der wir schon mal erzählt haben, die so komplett verkorkst war,
ja.
Wo alles schiefgegangen ist, dass da auch die Teilnehmer in diesem Museum waren und ich danach halt irgendwie sowas gesagt habe wie, da sprechen wir jetzt erstmal nicht mehr drüber, jetzt machen wir erstmal was Schönes oder irgendwie sowas. Mhm. Das wurde mir also später nochmal so vorgeworfen, dass ich ja überhaupt dass ich mich drüber lustig gemacht hätte und das überhaupt nicht ernst genommen hätte. Und also,
ja, klar, ja. Ich meine, das kann man ja nicht wissen, wenn man nicht weiß, was
in den Leuten gerade vorgeht. Aber man so lernt
ja,
man
oder ja wie du halt auch tickst ja. Und das, wie es halt dann gemeint ist.
Ja, ja.
Das kommt halt dann oft so flapsig rüber, aber
ja, gerade wenn man vielleicht auch
wenn
eh
du
so ein
halt
bisschen
dann
auf
vielleicht auch dieses
negativ.
Trauma noch hast als Kind und dann halt erstmal in die so, jetzt erstmal in die Spielhalle. Das heißt ja nicht, dass man es nicht ernst nimmt, sondern dass man vielleicht sagt, das war jetzt so krass, ich brauche jetzt irgendwie, also jetzt mal zu was ganz anderem, ja. Jetzt erstmal ein bisschen wieder durchatmen. Ich meine, ist ja auch schwere Kost, die Leute sind da, viel Geld bezahlt, Urlaub zu machen. Also deswegen wissen wir schon auch, dass dann die Teilnehmer da vielleicht auch so ein bisschen dann wieder auffangen und sagen, das müssen wir nicht nur ein schlechtes Gewissen haben, dass wir jetzt hier Spaß haben,
ja.
Sondern Gott sei Dank, existiert die Welt ja. Noch und wir können uns auch noch daran erfreuen.
Ja, das wäre eigentlich ein schönes Schlusswort.
Schönes
aber
Schlusswort,
irgendwie
ja.
Dachte ich, es gäbe es wie immer. Ich denke immer im Vorfeld so, ach, da kann man doch bestimmt noch dies und das. Vielleicht machen wir mal kurz ein Schlaglicht. Hiroshima, Dinge, die nichts mit der Atombombe zu tun haben.
Also wir haben ja schon mehrere Sachen in anderen Folgen erwähnt, wollte ich mal sagen. Einmal Okonomiyaki, die Köstlichkeit, dieses Gericht, die Herzlichkeit, wenn man im richtigen Laden gelandet ist, die Gemütlichkeit, wenn man da sitzt und sich noch einen zweiten oder dritten Highball bestellt oder ein Namabiru, ein gezapftes Bier.
Ja, und das Salz des Gesichtsschweiß, das erst den Sommergeschmack perfektioniert, wie es mal eine Fernsehsendung beschrieben hat.
Von also, dem Okonomiyaki.
Ja, weil es so heiß ist und dann sitzt du ja noch an dieser heißen Platte und dann trinkst du auch noch Alkohol und isst dieses salzige Essen und dann fließt es nachher, die Plastikstühle sind feucht. Aber das ist Teil des Geschmacks. Nicht nur die Tränen, weil es so lecker ist, sondern auch der Schweiß. Ja, also Okonomiyaki.
Genau, dann... Also ich habe schon mal die Geschichte erzählt, glaube ich, wie ich meine Kontaktlinse in Tokio verloren habe am Tag der Weiterreise nach Hiroshima und ich in Hiroshima zum nach der Zeremonie zum Augenarzt gegangen bin und dann auch irgendwie Kontaktlinsen mir besorgen musste. Und ich glaube, das Bad haben wir auch schon erwähnt in unseren zwei, in einer der zwei Folgen über Onsen Bäder. Und Baden in Japan.
Ja.
Da kam das bestimmt auch vor, weil das ist ein echt tolles Bad.
Ja, das ist ein echt tolles Bad.
Worüber man eigentlich auch mal sprechen könnte, wäre Straßenbahnfahren. Weil Straßenbahnfahren in Japan tun wir relativ selten. Ich weiß nicht, ob wir es vielleicht schon mal irgendwann erwähnt haben mit diesem Geldwechselmensch, der da immer durchläuft und so.
Nee. Also ich würde die komplette Inlandsee als Thema noch reinwerfen. Also
ach so, diese, okay, ja, das assoziiere ich halt immer eher mit dem Thailand danach.
Ja.
Ja, gut, es gehört eigentlich dazu. Es
gehört
ne?
ja zur Region Hiroshima. Das ist eben diese Meerenge zwischen der Hauptinsel Japan und Shikoku, also dem kleinsten von den vier Hauptinseln. Das ist jetzt kein See, sondern ein Meer. Und es hat eben ganz viele diese kleinen Inseln drauf.
Mm.
Vulkanischen Ursprungs, also so spitz meistens mit Wald drauf und zum Teil, also ganz viele sind überhaupt nicht bewohnt, viel zu klein und so eben diese vielen, vielen kleinen Inseln. Und relativ ruhig das Wasser, aber starke Strömung.
Und Schiffsverkehr auch.
Ja. Da haben wir eben früher auch auf einer Insel übernachtet, direkt in der Nähe von Hiroshima. Und da habe ich irgendwann nachts, meinte ich zu den anderen Leuten, die da mit waren, ja, da leuchtet doch was im Wasser, was ist denn das? Und dann haben wir irgendwann festgestellt, dass da überall so leuchtende Quallen waren, so kleine. Dann haben wir die gesucht, das sind so, ich sag mal, Handteller groß, relativ dick, so zwei Daumen dick, feste Quallen, die eben leuchten, dunkeln.
Ja, die heißen die Glühwürmchen des Meeres, oder? Umiyamotaru.
Ja.
Und als wir dann später in dem, da muss man eigentlich auch mal ein Special jetzt zu machen, zu dem viel beredeten Ferienhotel waren, das es nicht mehr gibt, da haben wir die auch manchmal gesehen, wenn wir nachts am Strand waren. Und wenn man dann so im Sand wühlt, also da, wo nur so ein bisschen Wasser drüber steht, wenn man dann im feuchten Sand so wühlt, dann leuchtet es manchmal so auf. Das ist dann so dieser Glibber irgendwie, die hinterlassen, die dann da so...
Ja, genau. Also Miyajima, es gehört ja auch zu Hiroshima,
genau.
Die Schreininsel mit dem Berg. Und da gibt es eben diese Momiji, das sind diese so gefüllte Küchlein
mit so
süßer Füllung, die halt ausschauen wie Blätter vom Ahornbaum.
Miyajima ist das, wo dieses große rote Tori im Meer steht und bei Ebbe kann man dann dahin laufen. Das kennen ja die meisten, diese Ansicht. Und wir steigen da immer auf diesen Misen hoch, diesen Berg und das ist immer mega anstrengend.
Aber wenn man auf diesen Misen hochsteigt, diesen Berg auf der Schreininsel, da gibt es einmal kurz vor dem Gipfel, gibt es eine Abzweigung zum Schrein. Also das ganze Ding ist ja eher ein Tempel, also ein Pilgerweg ist das. Da hat der Kobodaishi hat irgendwie eine Zeit lang übernachtet da auf dem Berg und so.
Ah, weiß ich gar nicht mehr.
Und da ist so ein kleiner Schrein, also ein kleiner Shinto-Schrein, der ist eine Sackgasse, der ist in so einer offenen Stelle, das meiste ist ja wie bewaldet, aber dieser Schrein steht eben an einem offenen Fels. Super Sicht. Also das ist wirklich so ein Magic-Spot, was ja, glaube ich, oft bei diesen Schreinen, die werden ja so, wenn einer da ein Yotsi-Föhl mal irgendwann hatte, dann hat er da gesagt, hier kommt jetzt ein Schrein hin.
Da ist eine Gottheit.
Ja, genau.
Ein Powerspot.
Powerspot, wirklich. Und das erste Mal, als wir ihn entdeckt haben, war das nämlich so ein bisschen magisch. Da kam so Musik. Und dann sagt, was ist denn da los? Und dann war da so eine Frau, ja, so ätherisch gekleidet, so weiten Gewändern. Und die hatte da so ein ungewöhnliches Saiteninstrument, auf dem sie da gespielt hat und hatte dann kleine, wie so Edelsteine, so aus Glas hingelegt. Und dann saß sie da und hat dann so auf ihrem Ding gespielt.
Okay.
Bis irgendwann fertig war, wieder eingepackt und ist wieder weggegangen. Das war so wirklich, dass man sagte, wir haben hier irgendwie den Berggeist getroffen.
Wie bei Zelda, wenn das Master
Schwert
kriegt. Ja, es gibt ja diese Powerspot, da gibt es ja auch so Sendungen in Japan drüber, also Powerspot oder Magazine, es scheint so ein Begriff zu sein, viele Leute
aber zu Recht.
Reisen dann dahin eben, wahrscheinlich war die auch so ein Powerspot-Hunter oder Visitor oder was weiß ich, und glauben halt daran.
Ja, das aufgenommen.
Dass das
für YouTube so, oder so, glaube ich.
Vielleicht, dass das halt so, dass man sich da irgendwie so energetisch aufladen kann oder so. Aber ich glaube da auch dran. Ich sage ja auch, jeder hat ja so Orte, wo er sich besonders wohlfühlt. Das kann ja auch dann der persönliche Powerspot sein. Habe ich auch hier im Wald, habe ich auch mal gesagt. Meistens eher. Der saugt die Energie eher raus. Das ist wie ein Teil vom Powerspot. Also wenn man da hingeht, dann fühlt man sich danach irgendwie besser oder
ja, genau,
so eine Verbundenheit.
Die gibt irgendwie es in Deutschland auch, aber es fehlt mir oft diese Bekanntmachung, dass jetzt hier ist jetzt ein Schrein oder ein kleiner, irgendwie, wo man sich dann auch mal kurz hinstellen kann, um vielleicht ein kleines Gebet zur Erfrischung des Geistes. Das fehlt ja in Deutschland.
Ja, also ich meine, es gibt ja so Marienstatuen oder so Kruzifixe oder sowas. Aber
nicht so.
Es ist für mich natürlich mit diesem ganzen Ballast der christlichen Kirche belastet oder behaftet, muss ich mal sagen. Und diese Shinto-Schreine oder so, das, da gehe ich ja wirklich so ganz naiv dran. Das ist
bewusst,
halt einfach so im weitesten Sinne spirituell und hat irgendwie sowas Aufwertendes. Aber also für einen Japaner, der empfindet es ja vielleicht ganz anders, ne? Ja. Der damit aufgewachsen ist. Aber klar, wenn ich in Japan bin, finde ich das auch dann schon immer noch so ein bisschen das I-Tüpfelchen. Oder es ist schön, dass man eben da die Möglichkeit hat, so eine Glocke zu läuten oder so eine Gebet zu sprechen und was zu spenden. Das kann man natürlich überall machen, aber.
Ja, so ein schnelles Gebet, das ist wie so eine ganz kurze Dusche irgendwie fürs Herz, finde ich.
Ja, oder so eine Mini-Meditation.
Mini-Meditation, ja, danach.
Ich stehe da manchmal relativ
lang. Geht's einem besser und dann kann man noch einen kleinen Obolus in den Opferstock werfen.
Opferstock, ja.
Also sowohl spirituell als auch finanziell hat man sich dann da irgendwie am Glück beteiligt, was eine unfassbar gute Überleitung ist zum Abschluss unserer Sendung, weil wir dachten, wir versuchen es einfach mal. Wir haben eine Seite erstellt auf der Plattform, die nennt sich Steady. Jetzt lassen wir erstmal hier den Flieger rüberfliegen. Flieger. Denn wir können uns keine Fenster für unser Studio leisten. Wir müssen bei offenem Fenster direkt neben der Landebahn podcasten. Das dauert jetzt ein bisschen,
bis das Mikro.
Ja.
Und Kopfhörer, die nicht richtig funktionieren.
Es gibt eine Plattform, die nennt sich Steady. Die wurde extra errichtet, um Podcastern eine kleine Unterstützung zu ermöglichen, beziehungsweise es leichter zu machen, die Podcaster zu unterstützen. Und da gibt es jetzt eine Seite, die ist zu erreichen unter steadyhq.com, also steady, das englische Wort, steadyhq.com/O zum F, als ein Wort, das ist Oktopus zum Frühstück, O zum F. Und da findet ihr uns oder unseren Podcast und drei verschiedene Möglichkeiten, uns monatlich einen kleinen Obolus dazulassen, weil wie gesagt, wir machen diesen Podcast in unserer, in Anführungsstrichen, Freizeit. Es ist nicht Teil von so einer Japan-Reise, die es sowieso gerade nicht gibt. Wer weiß, ob es jemals wieder geben wird, muss man so ehrlich sagen. Aber wir wollen das weitermachen und es wäre einfach irgendwie, ja, wir dachten, wir versuchen es einfach mal. Ihr könnt euch das ja mal anschauen. Wir haben das erstmal so ganz offen gelassen. Es ist erstmal nur eine Unterstützung. Wir bieten da jetzt nicht irgendwelche extra, ihr kriegt ein getragenes T-Shirt von der Sommerreise oder sowas für so und so viel Euro.
Oder wir schicken euch nichts, wenn ihr uns
das Das entwickelt sich dann. Also schaut es euch mal an, wenn ihr Lust habt. Könnt ihr uns gerne unterstützen. Und alles Weitere sehen wir dann. Dann, wo wir gerade dabei sind bei der Werbung, manche haben es vielleicht mitbekommen, manche haben es vielleicht höflich ignoriert. Ich mache ja nebenbei auch Musik.
Sehr gute, wenn ich das so sagen darf.
Das ist Ansichtssache. Und zwar bin ich unterwegs als Andy Koyama. Das ist Andy wie der Fußballspieler, also mit I, Andy, und Koyama wie die Japanreisen. Da findet ihr mich auf Spotify überall. Sucht mich einfach mal auf Spotify oder iTunes oder so. Wenn ihr da 2, 3 Plays schenkt, ist das schon schön. Wenn ihr da Interesse habt, dann meldet euch, dann gebe ich euch meine Kontonummer, dann könnt ihr mich reich machen.
Uns. Oder für ein Auftritt buchen.
Hast du noch irgendwelche schamlosen Werbevorhaben hier?
Nee, also ich bin ja verantwortlich für diesen Instagram-Account, der nicht so richtig viel hergibt. Ihr könnt trotzdem gerne folgen. Ich werde mich bemühen, jetzt nach der Sommerpause da wieder öfters mal was rauszuhauen. Ich bin jetzt kein Digital Native, mir fällt das irgendwie alles. Also ich bin ja eher so von Geburt Rentner gefühlt. Ich habe schon oft gesagt, wir sind wie alte Leute irgendwie. Im positiven Sinne natürlich.
Ja.
Corona hat noch mehr in die Realität katapultiert, unseren Rentner-Spirit, wie wir ihn immer nennen. Also lange Rede, kurzer Sinn. Ihr könnt auch gerne mal auf unseren Instagram-Kanal vorbeischauen. Ich gebe mir Mühe, wie man in Japan so schön sagt, Gambarimasu, und informiere da auch immer über, wenn es eine neue Folge gibt.
Instagram ist dann Oktopus zum Frühstück einfach mal suchen.
Ne? Genau, Oktopus zum Frühstück. Und auf Facebook gibt es natürlich auch.
Und du machst immer unsere schönen Coverbilder.
Ich mal immer diese sogenannten Kullermännchen, ja. Über die haben wir uns übrigens kennengelernt,
genau.
Mehr oder weniger.
Ja, du machst die schönen Coverbilder. Jetzt wollte ich gerade noch eine kleine Anekdote zum Schluss, wo du sagst, unser Rentner-Lifestyle, ich war heute mit unserer Tochter im Wald, hier gibt es so eine kleine Stelle, das war früher mal so ein Kneippbad zum Kaltwasser treten und da können die Kinder eben auch baden. Da waren wir heute 2 Stündchen und ich habe es total genossen. Da waren so 2 Rentnertypen, die dann erst so ein bisschen Wasser treten, ein bisschen quatschen, dann ein bisschen Buhl spielen und sonst war nicht viel los. Da kam noch eine Oma mit den Enkelkindern und ich dachte mir so, ah, das ist genau
mein Vibe.
Das ist genau mein Vibe hier so im Wald bei 35 Grad und irgendwie mal eine ruhige Kugel schieben. Keine Hektik, keine komische Musik. Ja, 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 das war schön.
Animal Spirit Faultier.
Ja.
Nee, Spirit Animal.
Animal Spirit.
Okay, in diesem Sinne öfters mal eine ruhige Kugel schieben.